Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramlow. Zu Gast ist
Martina Weihrauch. Sie ist die Leiterin der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung. Frau Weihrauch, ich grüße Sie und alle, die uns hören. Wir haben heute in vielen deutschen Städten wieder Proteste von Gegnern der Corona-Politik, aber auch Aktionen von Gegendemonstranten, unter anderem jetzt schon in Schwerin und in Lüneburg. Dann ab 14 Uhr geht es weiter in Lüneburg. Dann auch unter anderem in, lassen Sie mich hier weiterschauen, Stuttgart, Düsseldorf, Osnabrück, Hamburg. Und alle gehen für die Freiheit auf die Straße, für ihre Version von Freiheit. Ist das eigentlich ein guter Tag für die Demokratie?
Ja, also es ist eine zwiespältige Geschichte. Deswegen, weil natürlich die Leute auf die Straße gehen, trotz Verboten und praktisch unangemeldet oft. Die Leute, die sich anmelden und natürlich ihre politischen Anschauungen, ihre Meinung zum Ausdruck bringen, das ist sozusagen ihr Grundrecht. Aber wir müssen uns alle einzeln nochmal angucken. Und da kann man nichts in einen Topf werfen. Und mein Problem ist, dass wir in der Vergangenheit, was die Kommunikation innerhalb der Gesellschaft betraf, eigentlich vieles in einen Topf geworfen haben. Also das heißt nicht ich, sondern das, was auch in der Öffentlichkeit transportiert wurde und auch in der Politik angesprochen wurde. Und eigentlich den differenzierten Protest, der ist nicht so betrachtet worden, wie er eigentlich betrachtet hätte sein müssen. Und das führt dazu, dass jetzt auch so ein bisschen so ein Brei entsteht und wir uns jetzt überlegen, ja, womit haben wir es jetzt eigentlich zu tun? Um Ausdruck eines Grundrechts, nämlich das Demonstrationsrecht als Ausdruck auch der Meinungsfreiheit oder auch wirklicher Widerstand, der sich auch erfreut, wie es jetzt im tiefen Sachsen auch ist, dass man einfach gegen den Staat ist und daraus auch Kraft schöpft. Und das ist ein Problem.
Das ist wirklich auch ein breiter Brei, den Sie da schon aufgezählt haben. Wir wollen gleich mal versuchen, das in diesen Töpfen, die Sie auch schon gerade genannt haben, so ein bisschen voneinander zu trennen. Dafür haben wir jetzt hier mit vielen anderen Themen eine Stunde Zeit, um das alles ein Stück weit zu sortieren. Am Samstagmittag, einem Tag, an dem in vielen deutschen Städten wieder Menschen auf die Straße gehen werden, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren, gegen eine Impfpflicht. Ein Tag, an dem aber auch viele Menschen sich in Städten zusammentreffen werden, um gegen diese Demonstration zu demonstrieren. Wir wollen das ein bisschen auseinander dividieren. Dafür haben wir heute Martina Weihrauch bei uns, die Leiterin der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung. Frau Weihrauch, Sie haben gerade schon gesagt, das ist ein großer Brei. Jetzt ist die Frage natürlich für mich als Mensch, der sich politisch engagieren will, habe ich ja quasi das Recht oder für mich sogar die staatsbürgerliche Pflicht, für etwas auf die Straße zu gehen, das mich bekümmert in meinem Herzen?
Ja, das heißt, dass ich natürlich das Recht auf freie Meinungsäußerung habe und das deutlich machen kann. In ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten übrigens. Also ich kann mich an Abgeordnete wenden, ich kann Sachen unternehmen. Ich kann aber auch demonstrieren, das ist das, was wir jetzt am meisten sehen. Und muss das natürlich dann anmelden. Der Punkt ist jetzt nur, was die Diskussion so problematisch macht, dass wir natürlich Corona-Maßnahmen haben, die eine bestimmte Begrenzung dieses Rechts deutlich machen. Dass man also nur mit Maske, mit Abstand, nur so und so viele Leute, das ist in verschiedenen Ländern je nach Inzidenz unterschiedlich und je nach Beschlüssen der Länder. Und da ist jetzt die Frage, wer hält sich an die Regeln und wer ist auch bewusst dagegen?
Jetzt kann ich ja trotzdem bewusst dagegen sein und mich nicht an diese Regeln halten und trotzdem noch mein Anliegen nach außen tragen wollen. Sie haben natürlich ganz klar recht, die Polizei ist daraufhin angewiesen, dann diese Regeln umzusetzen. Wir erleben aber gerade tatsächlich, dass ja auch bei vielen dieser Demonstrierenden es ein großes Unbehagen über die Polizei gibt. Also dass sich Menschen tatsächlich ganz hart gegängelt fühlen, um das mal vorsichtig auszusprechen. Wie bewerten Sie das?
Das kann ich deswegen verstehen, weil ich war sozusagen schon mehrfach bei Demonstrationen, wo es wirklich hart auf hart, kontra und pro ging. Und wenn Sie dann sehen, wie die Polizei hochbewaffnet da steht und den einen Teil vom anderen trennt, ist das eine hoch emotionale und auch bedrohliche Atmosphäre, die da entsteht. Und der Punkt ist ja nicht nur, die Demonstranten sind erregt und aufgebracht, weil es eben um Pro und Contra geht, sondern auch die Polizei. Natürlich, die sieht man ja in vielen Sachen gar nicht, weil die sozusagen in ihren Schutzanzügen sind. Das sind junge Leute, die stehen sozusagen in der Mitte, müssen ihren Auftrag ausführen. Aber oft ist es so, dass bestimmte Unkorrektheiten, Ungenauigkeiten von Politik dann eigentlich auf dem Rücken auch der Polizisten ausgetragen werden. Und das müssen wir uns einfach auch mal bewusst werden. Auf die Polizei zu schimpfen ist das eine, aber Politik muss sich ja auch überlegen, wenn sie Regeln setzt, wie sie die dann umsetzt und wie sie auch mit Protest umgeht. Und das ist, glaube ich, auf lange Sicht bei dieser Corona-Geschichte nicht bedacht worden.
Aber was heißt das für die Zukunft, wenn wir das neu bedenken sollten?
Für die Zukunft heißt es, dass ich, wenn ich eine Maßnahme beschließe, die sozusagen bis zum Schluss denken muss. Was passiert mit Protest? Was passiert mit Widerspruch? Wie setze ich mich mit dem auseinander? Das ist uns in vielen Sachen bei der Flüchtlingsproblematik besser gelungen. Ich denke an Landräte, die sich dann auf den Marktplatz gestellt haben und mit den Leuten diskutiert haben. Die sind momentan nach 2 Jahren einfach überfordert. Und das ist der Punkt, der sozusagen in so einer langen Krisensituation von Politik mitbedacht werden muss.
Jetzt haben wir natürlich hier die Situation, dass bei der Flüchtlingssituation von 2015 konnte man auch sagen, da kann ich mich eigentlich ein Stück weit raushalten, das geht mich nichts an, ob das nun so war oder nicht, das kann man bestreiten. Aber jetzt natürlich in der Corona-Krise, das ist natürlich was, wo die tatsächlich jeden einzelnen Mensch von uns unmittelbar betrifft.
So.
Und wie Sie
so
es gesagt haben, nach 2 Jahren natürlich ist bei vielen Leuten, sind die Nerven am Ende, die Luft ist raus. Wir haben dazu natürlich jetzt wieder die Meldung über die weiter steigenden Inzidenzen. Wir haben diese Befürchtung rund um die Omikron-Variante. Die Frage, die ich mir im Moment stelle, ist, gibt es eigentlich die Möglichkeit, dass wir als Gesellschaft da wieder ein Stück weit Empathie füreinander entwickeln können? Wenn wir uns die Bilder ansehen der Demonstranten, das haben Sie auch gerade schon beschrieben, wenn das hitzig wird, dann ist mein Eindruck, wir können eigentlich nur auf den Frühling hoffen, weil sich die Leute dann wieder ein Stück weit beruhigen können.
Ja, und jeder muss natürlich nicht nur auf den Frühling hoffen, sondern überlegen, wo er in seinem Verantwortungsbereich Hoffnung und Humor auch wieder ansiedeln kann und auch differenziertes Denken. Denn das Interessante ist ja, dass sich jeder als der Gute fühlt. Und je schärfer die Situation wird, wie jeder demonstrieren, der dagegen ist und der dafür ist, dass er der Gute ist und fühlt sich auch wohl in seiner Gemeinschaft. Aber sind wir doch mal ehrlich, wir haben in der Familie, im Team alle sehr differenzierte Persönlichkeiten. Die sind vielleicht in der einen Seite gegen die Impfung und auf der anderen Seite halten sie aber den Laden offen. Und ich finde total wichtig, dass wir die Differenziertheit und die Grundproblematik, alle, wo wir arbeiten und wo wir auch Einfluss haben auf Öffentlichkeit, sehen, deeskalieren, zum differenzierten Blick auffordern und ermutigen und selber auch Hoffnung senden. Weil so wie wir momentan das alles zuspitzen, endet das nicht gut.
Wir müssen Ihren differenzierten Blick gleich nochmal ausführlich anzapfen und auch auf die Probe stellen, Frau Weihrauch, weil wir werden gleich nochmal über den momentanen Aspekt der Corona-Pandemie sprechen, der quasi am emotionalsten und am härtesten diskutiert wird, nämlich die Impfpflicht. Martina Weihrauch ist heute hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Sie leitet die Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung. Und Frau Weihrauch, wir wollen jetzt sprechen über die emotionalste und härteste Streitfrage aktuell in der Corona-Pandemie, die Impfpflicht. Man sagt, die Impfpflicht könnte die Pandemie beenden, wenn wir auf den nächsten Herbst schauen. Da sagen viele Menschen, ich bin dafür, weil ich meine Freiheit wieder haben möchte. Auf der anderen Seite sehen wir Demonstrationen in vielen, vielen deutschen Städten von Zehntausenden Menschen, die sagen, ich möchte meine Freiheit genauso behalten, deswegen möchte ich keine Impfpflicht. Mein Eindruck momentan ist tatsächlich, dass wir diese beiden Vorstellungen von Freiheit mit der Impfpflicht zusammen nicht vereinbaren können. Wie schauen Sie darauf im Moment?
Also ich sehe das auch problematisch, deswegen, weil es einfach falsch eingestellt ist. Also der Punkt ist, es wurde jetzt 1,5 Jahre mindestens gesagt, Impfpflicht wird es nicht geben, Impfpflicht wird es nicht geben, Impfpflicht wird es nicht geben. Das hat natürlich auch was mit zu tun, wie bei uns die Frage von körperlicher Unversehrtheit und so weiter und so fort auch im Grundgesetz verankert ist. Das will ich aber jetzt gar nicht groß weiter ausführen, sondern sagen, dass ich finde, dass diese Unentschlossenheit von Politik, die sieht, was kann man alles außer dieser Impfpflicht noch machen, um den Bürgern das Gefühl zu geben, wir haben einen Plan, wir haben ein Konzept und wir stehen ressourcenmäßig dahinter. Also das Erste ist, wir wissen eigentlich gar nicht, wie viel geimpft werden sind oder wie viel nicht. Also da ist die ganzen letzten Wochen wahnsinnig rumgeeiert worden. Wir sehen, dass ein großer Teil der Bevölkerung sich engagiert, dass auch sofort zur Auffrischungsimpfung gerannt ist, dass das super funktioniert, dass man den Leuten nur gratulieren kann, die das alles organisiert. Dann ist die Frage des Impfregisters. Ich finde ja sowas eigentlich ganz gut, wo man sich die Frage stellt, kann man das dann freiwillig auch in seiner Karte deutlich machen, seiner Gesundheitskarte zum Beispiel. Was ist eigentlich mit den Gesundheitsämtern? Wie machen die ihre Aufgabe? Also viele Sachen sind unklar und jetzt kommt der große Hammer, wo alles irgendwie etwas chaotisch ist, kommt jetzt die Impfpflicht und die soll jetzt alles retten.
Sie sind ja auch Juristin, Frau Weihrauch. Sie sprechen ja schon die Frage der Verfassungsmäßigkeit an und die Frage der Durchsetzbarkeit mit einem Impfregister zum Beispiel. Oder mit der Frage, wie man zum Beispiel stichprobenartig in einer Form schauen könnte, wer ist denn nun geimpft oder wer nicht. Ist nicht die große Frage, Stand jetzt tatsächlich, ob die Impfpflicht überhaupt verfassungsgemäß ist und da nicht dann wiederum die Frage, was sie eigentlich konkret will? Und das ist ja das, was Sie als Chaos ansprechen, oder? Also im Sinne von, wir wissen nicht, ob das Ziel nun sein soll Herdenimmunität, wir wissen nicht, ob es der Schutz des Gesundheitswesens sein soll. Da sind wir momentan noch an einem Punkt, der anscheinend, so ist es mein Eindruck, dazu führt, dass die Bereitschaft, die gesellschaftliche Bereitschaft zu einer Impfpflicht eher abnimmt. Wir hatten gerade noch Zahlen von 74% der Deutschen dafür, wir sind jetzt bei 64%.
Naja, das ist ja der Punkt. Also die Frage ist ja, das, was Sie ansprechen, orientiert sich Politik daran, was die Umfragen sagen, was Politik eigentlich nicht machen sollte. Wenn ich sage, ich möchte keine Impfpflicht, dann muss ich das auch durchziehen und die Rahmenbedingungen aber stärken, damit die Leute impfen gehen, wenn ich denke, dass das richtig ist. Wenn ich eine Impfpflicht will, muss ich das ganz anders einstielen und auch sagen, ich habe alles ausgeschöpft, was ging, es ist ein Akt der Verzweiflung, wir müssen aber daran. Das ist aber Quatsch, weil der Punkt ist, die kriegen das gar nicht durchgesetzt. Die ersten Landräte in den Flächenstaaten, den Flächenländern, zum Beispiel in Brandenburg, sagen ja schon, wir sind noch nicht mal in der Lage, diese ganzen ordnungsrechtlichen Bestimmungen durchzusetzen. Ich habe gar nicht die Leute. So. Und ich mache mich doch noch lächerlicher als Politiker. Also ich muss immer fragen, wenn ich eine Vorschrift mache, wie setze ich sie durch? So. Und wenn ich die nicht durchsetzen kann, mache ich mich einfach nur zum Kasper. Und das führt dazu, dass unser demokratisches System in Frage gestellt wird und lächerlich gemacht wird. Und deswegen kann ich davor nur abraten. Und deswegen denke ich, lasst uns weiter vernünftig die Rahmenbedingungen besprechen und bestimmen, Entscheidungen treffen und nicht dieses ganze Hin und Her, Impfpflicht ja oder nein. Meiner Meinung nach ist, sie kommt nicht, weil sie im Zweifelsfall auch sofort wieder beklagt werden würde. Und ich denke, das Bundesverfassungsgericht würde die Sache auch kippen unter den Rahmenbedingungen, die jetzt existieren.
Das heißt, Sie würden dem Bundestag empfehlen, Stand jetzt dieses Gesetz gar nicht mehr zur Diskussion zu stellen? Es wird ja unter den Abgeordneten gerade an drei verschiedenen Entwürfen gearbeitet.
Doch, die Diskussion ist wichtig. Die Diskussion geht ja auch ins Land hinein. Aber die Frage ist jetzt, und die sage ich ganz ehrlich, ich muss ja hier keine Propagandaparolen erzählen. Ich glaube nicht, dass eine Impfpflicht kommt. Dass man die diskutieren muss, man kann ja auch nach der Diskussion zu dem Ergebnis kommen, die Impfpflicht kommt nicht oder sie kommt begrenzt aus den und den gut begründeten Gründen. Es ist ja Ausdruck eines Rechtsstaates, dass sozusagen auch eine Regelung immer angemessen sein muss, begründet sein muss, den Bedingungen angepasst sein muss. Und deswegen muss das letzten Endes dann auch das Bundesverfassungsgericht prüfen. Aber das prüfen ja auch die Abgeordneten, dafür sind sie ja da. Und das kann ja auch sein, dass sie zum Ergebnis kommen, zum Schluss. Wir machen das nicht mit der Impfpflicht. Deswegen finde ich die Debatte darüber sehr wichtig.
Aber selbst wenn man sagt, wir haben nur eine Impfpflicht, die für bestimmte Teile der Bevölkerung gilt, also zum Beispiel für Menschen im Gesundheitswesen oder was ja auch diskutiert wird, für Menschen über 50, würden wir dann nicht genauso in der Debatte bleiben rund um die Freiheit des Einzelnen, auch wenn wir das nur auf einen bestimmten Teil der Gesellschaft konzentrieren? Also die Debatte darüber, über diese unterschiedlichen Vorstellungen von Freiheit, denen sind wir ja eh schon ausgesetzt und die werden wir höchstwahrscheinlich auch nicht mehr zurückholen können, oder?
Das ist auch gut so. Die Debatten über die Freiheit in einer Demokratie, die finde ich total wichtig. Und wir sind ja hier keine Diktatur, deswegen sollten wir die auch führen. Und ich finde es auch gut, es gibt ja auch immer so eine Anlässe, wer hätte denn gedacht vor 10 Jahren, dass wir darüber mal so heftig diskutieren. Die Debatte darüber finde ich total wichtig. Aber die Frage ist auch, dass wir uns überlegen, warum brauchen wir das? Ist das das richtige Instrument? Und führt es dann auch zu dem Ziel, was wir eigentlich wollen? Und das ist doch die Frage, wenn jetzt schon die Europäische Medizinagentur sagt, naja, das mit der Boosterimpfung, das sollten wir jetzt mal nicht so fortsetzen und das und das. Und also da sind sich ja auch Wissenschaftler in vielen Sachen, auch anerkannte Wissenschaftler, also keine Fake News Wissenschaftler, sind sich da ja auch nicht einig. Und deswegen muss man da ganz genau hingucken.
Martina Weihrauch, heute Mittag hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Sie ist die Leiterin der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung. Und wie wir hier auch ganz deutlich rausgehört haben, sie ist auch ausgebildete Juristin. Bei uns heute Mittag ist Martina Weihrauch. Sie leitet die Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung. Und Frau Weihrauch, wir wollen auch ein Stück weit diese Woche sortieren. Und da ist etwas, zumindest aus meiner Sicht, kaum Vorstellbares passiert. Wir haben nämlich immer wieder ganz offen über einen möglichen Krieg in Europa gesprochen, an der Grenze zwischen der Ukraine und Russland. Russland hat heute erst Vorwürfe der USA als haltlos zurückgewiesen, dass mutmaßlich russische Agenten eine Spezialoperation im Osten der Ukraine planen sollen, um dann einen möglichen Einmarsch in die Ukraine zu ermöglichen. Es gab wegen der Ukraine-Russland-Situation diese Woche verschiedene Gespräche auf verschiedenen Ebenen, aber keine greifbaren Ergebnisse. Was ist Ihr Signal aus dieser Woche? Aus meiner Sicht ist es eine entmutigende Woche gewesen.
Ja, aber diese entmutigende Woche kam eben überhaupt nicht überraschend. Und das ist das, was wirklich ärgerlich ist. Denn diese Sache ist eine Eskalation mit Ansage. Sie müssen wissen, ich habe vor 30 Jahren ja bei Lothar de Maizière die 2+4-Verhandlungen auf Arbeitsebene mitdiskutiert.
Da ging es um die deutsche Wiedervereinigung. Und
da ging es um die außenpolitischen Fragen der deutschen Einheit und natürlich genau auch um diese Fragen, welche Rolle spielt Deutschland, welche Rolle spielt die NATO und so weiter und so fort. Und das ist praktisch in den 2+4-Verhandlungen vieles geklärt worden. Und seitdem versucht Putin, und das ist eben das Interessante, dass Putin eben eigentlich der ist, der da ewig lebt und ewig herrscht, immer wieder die Frage nach der Sicherheit der Russen zu stellen und zu sagen, dass die NATO Russland bedroht. Und wir sehen eben genau das Gegenteil. Und der Punkt ist, dass Deutschland eigentlich eine Schlüsselstellung da gegenüber Russland hat. Und diese Schlüsselstellung und auch ihre wirklich außenpolitische Verantwortung verschlafen hat die letzten 30 Jahre. In Russland lagern heute mehr Nuklearsprengköpfe als in den 3 NATO-Kernwaffenstaaten, USA, Großbritannien und Frankreich. Und Moskau unterhält eine breite Palette von Trägersystemen. Also die sind sozusagen so stark aufgerüstet und haben eine der 3 mächtigsten konventionellen Armeen der Welt, dass sozusagen überhaupt gar kein Grund besteht, zu glauben, dass Russland unsicher wäre. Also Russland ist eine der militärisch sichersten Staaten auf der Welt.
Ich wollte gerade da einsetzen, weil Sie gesagt haben, verschlafen und eines der militärischsten, stärksten Länder der Welt. Am Dienstag, also in 3 Tagen, reist ja Außenministerin Baerbock nach Moskau zu Gesprächen darüber. Wenn Sie sagen verschlafen, wie kann man denn aus diesem Schlafmodus rauskommen?
Na, aus diesem Schlafmodus kann man nur rauskommen, indem man erstmal eine klare kritische Bestandsaufnahme macht. Die haben gerade über 74 Osteuropa- und Sicherheitsexperten gemacht, die sich an die Bundesregierung und die Parteien wenden und dem aggressiven Vorgehen Russlands sozusagen Paroli bieten und sagen, Deutschland darf das dem nicht tatenlos zusehen, was wir aber eigentlich gemacht haben. Und das Problem ist, dass natürlich Frau Merkel in Augen von Putin, wie er sagte, der einzige Staatschef wäre, der Eier hätte. Und jetzt haben wir natürlich große Sorgen, was jetzt mit Frau Baerbock passiert. Also ich denke, sie hat da klare Vorstellungen, wie sie dem begegnen muss. Aber sie muss sich natürlich erstmal auch eine Position erarbeiten. Und sie trifft ja mit Lavrov zusammen und wir wissen ja, wie schwierig das ist. Das heißt, wir müssen wissen, dass außen- und außenwirtschaftspolitisch wir zur politischen und ökonomischen Schwächung osteuropäischer Nicht-Nuklearwaffenstaaten beigetragen haben. An erster Stelle die Ukraine, die ja praktisch in die NATO wollte und das dann 2014 verhindert wurde. Das heißt, es müssen jetzt klare Zeichen gesetzt werden, zum Beispiel zu sagen, Nord Stream 2 wird nicht in Betrieb genommen, weil wir dadurch natürlich noch die letzte Machtmöglichkeit, die die Ukraine gegenüber Russland hat, unterbinden, sondern die sind dann wirklich absolut ausgeliefert und haben gar nichts mehr in der Hand.
Auf der anderen Seite, Frau Weihrauch, wenn wir mal festhalten, die aggressive Politik gegen die Ukraine von der russischen Seite, von der russischen Führung, das ist ein Fakt. Die völkerrechtswidrige Annexion der Krim, das ist ein Fakt. Das Aufmarschieren dort an der Grenze, das sind alles Fakten. Auch der Druck, den Russland ausübt auf seine Nachbarländer. Muss man trotzdem festhalten, dass sich auch die NATO überlegen muss, inwieweit man eigentlich auch auf die russischen Interessen zugehen muss?
Ja, der Punkt ist, das ist ja nicht die Frage. Die Frage ist ja, wir sind ja nicht aggressiv gegenüber Russland. Also die NATO hat sich in allen auch kommunikativ und Beratungsgremien immer ausgeschlossen gezeigt. Der Punkt ist nur, dass wir sozusagen dem haben keine Taten folgen lassen. Also das heißt, Putin macht, was er will. Das ist doch der Punkt. Putin sagt, Russland ist nicht zur Deeskalation bereit. Putin sagt, ich halte mir alle Optionen offen. Die Ukraine bleibt verwundbar. Putin verstößt gegen alles Völkerrecht, was nur irgendwie geht. Und wir gucken freundlich zu. Und noch ganz schlimm, da sitzt ein ehemaliger Bundeskanzler noch im Gazprom im Aufsichtsrat. Also ich meine, schlimmer kann es doch eigentlich nicht sein. Die Sachen müssen wir uns jetzt angucken und sagen, was machen wir mit und was machen wir nicht mit. Und da muss man auch untereinander erstmal Verständigung erzeugen. Und ich bin sehr froh darüber, über diesen Aufruf dieser 73 Expertinnen und Experten. Und klar ist natürlich, dass wenn Frau Baerbock nächste Woche nach Moskau fahren wird, dass natürlich wieder versucht werden wird, ganz geschickt zwischen Bundeskanzleramt und zwischen Auswärtigen Amt auch wieder einen Keil zu treiben. Also wir bieten ja auch sozusagen die Fronten direkt an. Und das ist eigentlich die Tragik.
Aber nochmal ganz kurz, die russischen Sicherheitsinteressen, ob das nun Putins Sicherheitsinteressen sind, ob das Machtinteressen sind, was auch immer dafür Machtkämpfe auch natürlich in Russland in der zweiten und der dritten Reihe stattfinden. Diese russischen Sicherheitsinteressen an seinen Grenzen, die sehen Sie als nicht relevant?
Doch, die sehe ich als relevant, aber die sehe ich nicht als bedroht. Und das ist doch das, was man sagen muss. Also das, was Putin sozusagen jetzt aufbaut, ist doch einfach nur ein Mythos. So, und da muss man sagen, wo die ganzen Sicherheitsinteressen gelagert sind. Es gibt völkerrechtliche Verträge, die werden eingehalten, die sind in keiner Weise verletzt worden. Im Gegenteil, Schweden, wie ich gerade gelesen habe, ist ja auch beunruhigt und mobilisiert jetzt auch. Das ist wirklich eine Katastrophe. Und es liegt aber an der Inkonsequenz auch der Europäer, dass uns Putin überhaupt nicht ernst nimmt. Und da müssen nochmal neue Gesprächsformate überlegt werden, damit hier Schlimmes abgewendet wird.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Heute Mittag ist Martina Weihrauch bei uns, die Leiterin der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung. Frau Weihrauch, wir haben in dieser Woche aus Koblenz sehr oft das Wort historisch gehört. Dort ist der weltweit erste Prozess um Staatsfolter in Syrien vor dem Oberlandesgericht mit einer lebenslangen Haftstrafe für den Hauptangeklagten zu Ende gegangen. Er ist verurteilt, jetzt wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit und schuldig befunden, für 27 Morde verantwortlich zu sein. Ist historisch das richtige Wort?
Ja, historisch ist richtig, weil natürlich nach den Prozessen in Nürnberg, nach dem Nationalsozialismus, es natürlich immer wieder versucht wurde, ähnliche Sachen zu machen. Auch gab es Strafgerichte für Ruanda und andere auch. Aber der Punkt ist, in Deutschland ist das noch nie so gelungen. wie jetzt. Und deswegen freue ich mich da sehr.
Sie waren ja in Ihrem ersten Leben gelernte internationale Strafrechtlerin. Was folgt denn jetzt daraus? Kann das tatsächlich bedeuten, dass wir mehr solche Prozesse bekommen werden? Nächste Woche soll es zum Beispiel ja einen weiteren geben. Vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt am Main beginnt dann der Prozess gegen einen syrischen Arzt wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Also es folgt daraus für meine Begriffe, dass deutlich wird, auch für ganz, ganz viele Geflüchtete aus Syrien, die hier als Nebenkläger aufgetreten sind, wo auch der Prozess in Deutsch und Arabisch durchgeführt wurde, dass im Zusammenspiel mit der Bundesanwaltschaft und zahlreicher Geflüchteter, also der Zivilgesellschaft Syriens, es möglich ist, sich gegen so staatliches Unrecht, also im Auftrage auch des Staates zur Wehr zu setzen. Denn wir müssen ja wissen, die sogenannten Cäsar-Dateien, die hier die Grundlage der Beweisfindung und Beweismittel waren, sind 26.000 Fotos von rund 6.000 Toten, die ein Militärfotograf gemacht hat. Also man sieht und das außer Landes geschmuggelt hat. Man sieht, so ein Prozess ist nur möglich, wenn Zivilgesellschaft und auch die staatlich Verantwortlichen im Rechtssystem da zusammenarbeiten. Aber es ist möglich, sich gegen dieses staatliche Unrecht zur Wehr zu setzen. Also diese Opfersituation, dass man und diese Ohnmachtssituation wird dadurch ja auch durchbrochen für die, die dieses Unrecht erlitten haben.
Ich will das gar nicht in Abrede stellen, was Sie da alles sagen. Es bleibt trotzdem natürlich der Wermutstropfen, dass in Syrien an und für sich nach 10, mittlerweile 11 Jahren des Bürgerkriegs diese Prozesse nicht möglich sein werden.
Ja, das liegt aber natürlich daran, dass da auch noch kein Wechsel der Regierung stattgefunden hat, sondern praktisch immer noch im Auftrag dieser Regierung gemordet wird und gefoltert wird. Aber wichtig ist zu wissen, nach dem Universalitätsprinzip oder nach dem Weltrechtsprinzip, wir sehen das, wir vergessen das nicht. Und die internationale Gemeinschaft tut einiges, um da auch einzugreifen und Signale zu setzen. Und das finde ich ganz wichtig. Bei allem, was man sozusagen für kleine Schritte im Vergleich zu dem Unrecht erreicht. Aber jeder kleine Schritt, der erfolgreich ist, wie auch hier in Koblenz, ist ganz wichtig für die Opfer und auch wieder die Subjektwerdung dieser Menschen.
Das sagt Martina Weihrauch. Sie ist Juristin und leitet die Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung. 15. Januar 2001, eine neue Webseite geht an den Start. Wikipedia.com. Und am 15. Januar ist auch dieses neue Projekt Wikipedia getauft worden. Die Vorherabarbeiten, die gab es schon eine Weile lang. Aber die Wikipedia, wie wir sie kennen, die ist heute sozusagen 20 Jahre alt. Bei uns ist Martina Weihrauch, die Leiterin der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung. Frau Weihrauch, ich bin ganz ehrlich, natürlich ist die Wikipedia eine Anlaufstelle für ganz, ganz schnelles Basiswissen und für einen ganz, ganz schnellen Abgleich. Wie sieht es bei Ihnen aus?
Also bei mir auch. Aber ich habe immer noch 4 oder 5 große Lexika, die bei mir im Wohnzimmer stehen,
die ich auch immer gerne
zur Hand nehme. Ich habe als erstes, als ich 1990 Mitglied der Bürgerin der Bundesrepublik Deutschland wurde, meine erste Investition war die in Brockhaus und habe mir mit Goldschnitt, habe mir irgendwie 3 im Jahr geleistet und viel gespart, damit ich die bezahlen konnte und ich genieße es heute noch.
Das ist ja interessant. Es geht gleich weiter mit der Wikipedia, aber ganz kurz, um darauf nochmal zurückzukommen. Sie schauen da tatsächlich noch rein?
Ja, und ich vergleiche auch oft und sehe doch, wie gut Brockhaus, also gerade in diesen Sachen, nicht in den ganz aktuellen Sachen ist, aber natürlich in den, die eine längere Vorlaufzeit haben und eine bestimmte Historie und bin immer noch absolut begeistert davon.
Heißt das auch gleichzeitig, dass Sie der Wikipedia da ein Stück weit misstrauen oder ist das jetzt ein zu starkes Verb?
Das sollte man immer. Also wichtig ist ja, das ist an der politischen Bildung so, dass man immer die Perspektivenvielfalt schätzt. Das heißt, Fakten und Daten, das sind das eine. Aber es ist natürlich wichtig, dass wir auch immer noch mal gucken, was sagt denn jemand anderes dazu. Und deswegen finde ich es immer gut, Wikipedia auch als Grundsätzliches zu nehmen, was ich auch mache, weil einfach die Möglichkeit natürlich besteht, egal wo man gerade ist, im Wald oder in der Bahn oder sonst wo.
Da haben Sie einen Brockhaus nicht guckt. Dabei.
Ja, der hat natürlich den Nachteil, dass er nicht immer mitgeschleppt werden kann. Das hat auch leider Brockhaus verpennt. Die hätten natürlich da auch eine Menge draus machen können. Aber egal, das, darüber wollen wir nicht reden. Aber ich finde es wichtig, gerade beim Arbeiten, und das sehe ich bei vielen jungen Leuten, die einfach schnell alles zusammen googeln und wo man dann sagt, ja, hast du aber nochmal in eine andere Veröffentlichung geguckt? Wieso? Ist das überhaupt nötig? Also das würde ich auf jeden Fall doch nochmal bewerben wollen und sagen wollen, guckt auch mal woanders rein, wo es andere Positionen gibt.
Ich kann mich an Referate während meiner Universitätszeit erinnern, wo komplette Referatsnachweise, also sämtliche Quellen, immer mit www.wikipedia.de angefangen haben. Also das ist tatsächlich natürlich ein großes Problem. Auf der anderen Seite, Sie haben es ja selber gesagt, Sie haben sehr lange auf Ihren Brockhaus sparen müssen. Ist nicht das Wissen, das die Wikipedia vermittelt, dadurch, dass es quasi kostenfrei ist, man braucht nur einen Internetanschluss, ich weiß, den haben auch nicht alle, aber ist das nicht dieses kostenlose Wissen, kostenlos ist auch das falsche Wort, ist dieses Wissen nicht trotzdem in dem Sinne auch demokratieförderlicher als ein guter alter Brockhaus, der nur für bestimmte Menschen ins Regal kommen kann?
Ja, ja und nein, würde ich sagen. Also das eine ist, dass man natürlich wissen muss, ich habe gerade ein großes Dankeschreiben gekriegt von Christian Humborg von Wikimedia Deutschland e.V., der sich bedankt hat, dass wir alle gespendet haben und dass über 345.493 Menschen gespendet haben. Das ist schon toll. Das wissen auch viele und wir müssen eben auch wissen, dass wir auch dafür investieren müssen, genau für Online-Journalismus und so weiter und so fort, dass man sich da nicht drauf verlassen kann, sondern dass ohne Werbung und ohne dass große Konzerne Einfluss nehmen, wir auch finanziell uns engagieren müssen. Das finde ich gut. Aber wir müssen uns natürlich auch inhaltlich einbringen. Und da hat Wikipedia natürlich auch noch Entwicklungsmöglichkeiten, dass einfach eine vielfältigere Perspektive der Autoren nochmal sichtbar wird.
Ist die so einfältig?
Nee, die ist nicht einfältig, sondern wir haben uns neulich gerade drüber unterhalten, dass es eben, was sozusagen verschiedene Perspektiven und Identitäten in der Gesellschaft betrifft, es natürlich schöner wäre, wenn es sozusagen die Vielfältigkeit unserer Gesellschaft abbildet. Und da ist es natürlich so, dass sich viele einfach drauf verlassen. Aber wenn man sich jetzt drüber ärgert, sagt, ja, ich bringe mich da mal ein und versuche auch meine Gegenpositionen zu artikulieren und mit denen da ins Gespräch zu kommen.
Ist wie immer bei der Partizipation. Es erfordert Ressourcen, es erfordert auch Zeit, auch um
genau.
Ein Projekt zu pflegen.
Genau, das erfordert es. Aber die Frage ist aber, wenn es mir natürlich am Herzen liegt, muss ich eben überlegen, wo ich mich auch mit einbringe, um die Vielfältigkeit der Gesellschaft auch abbilden zu können. Ne? Und da kann man eigentlich nur ermutigen.
Frau Weihrauch, wenn man jetzt auf den Wikipedia-Artikel der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung geht, da ist dann rechts auch ein Link zu einer Martina Weihrauch. Wenn man da drauf geht, steht aber nur Seite nicht vorhanden. Ist das gut oder schlecht?
Das ist gut, dass Sie mir das sagen, denn dann werde ich nochmal nachhaken. Da muss irgendwas rausgerutscht sein, denn neulich hat es noch funktioniert.
Ah ja, das zeigt ja aber dann auch wieder, dass dieses System relativ anfällig ist für Änderungen.
Ja, aber es ist doch gut. Manchmal ist es ja so, dass durch Interaktion auch technisch irgendwas außer Kraft gesetzt wird. Und man ist natürlich immer darauf angewiesen, dass man auch darauf aufmerksam gemacht wird. Und gut, dass es so ist.
Eine gewisse Transparenz hat das, Frau Weihrauch. Das heißt, Sie können sich da gleich nochmal drum kümmern, weil unsere Stunde ist jetzt nämlich tatsächlich schon wieder vorbei. Martina Weihrauch war heute hier bei uns, die Leiterin der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung, die auch noch großen Wert darauf legt, dass sie ihren schönen Brockhaus noch bei sich stehen hat. Frau Weihrauch, danke, dass Sie bei uns waren.
Gerne. Tschüss.